Viel haben Sie ja bereits schon gehört über die Untersuchung des Bewegungsapparates. Vor allem beim älteren Kind, beim Jugendlichen, sind die Unterschiede ja dann nicht mehr so groß und die Untersuchungsgänge gleichen sich so ziemlich. Aber wie schaut das ganz am Anfang an aus beim Neugeborenen, beim Säugling? Hier gibt es den Mutter-Kind-Pass, eine sehr segensreiche Einführung, obwohl sie erstaunlicherweise, und da gibt es Statistiken, nicht hundertprozentig zur Anwendung kommt. Es gibt immer noch eine ganze Reihe von Müttern, die nicht durch diesen Untersuchungsgang laufen, zumindest nicht den kompletten Untersuchungsgang absolvieren. Und da haben wir noch eine ziemliche Lücke zu bearbeiten. Beim Hüftultraschall zum Beispiel nehmen nur 70% der Neugeborenen in Österreich an dieser Untersuchung teil. Mutter-Kind-Pass hat einen orthopädischen Teil, wie Sie alle wissen. Und diese Untersuchung kann sowohl durch den Orthopäden, aber auch durch die Kinderärztin durchgeführt werden. Das Kind gilt ganz besonders. Die klinische Untersuchung, die Untersuchung mit den Augen, das Schauen, das Angreifen, das Durchführen von Bewegungen, weil wir ja beim Kind keine Bildgebung durchführen können und auch nicht durchführen wollen. Röntgen führt zu einer Strahlenbelastung, Magnetresonanz können wir nicht durchführen, würden wir Narkose brauchen dafür. Computertomographie verbietet sich ebenfalls. Also wir haben nur unsere Hände und bestenfalls noch den Ultraschall dazu, um hier zur Diagnostik zu kommen. Das erste ist einmal die Betrachtung des Kindes. Einfach dem Kind zuzusehen, wie sich das Kind bewegt, wie das Kind agiert, wie das Kind reagiert. Einen Blickkontakt versucht man herzustellen, entsprechend natürlich dem neuromotorischen Entwicklungsstand des Kindes. Das geht nicht gleich beim Neugeborenen, aber sukzessive im Laufe der Entwicklung wird das möglich. Da ist in erster Linie auch die Strampelmotorik und das Wesentliche beim Neugeborenen ist die Symmetrie. Symmetrie, die Schädelform, ist der Schädel normal geformt und dann geht es dann schon, kann das Kind schauen, folgt das Kind Geräuschen. Also hier ist es wichtig, einmal zu betrachten, zuzuschauen, sich Zeit zu nehmen, wie das Kind sich präsentiert. Fangen wir an, dann systematisch vorzugehen, nach dem Schauen zuerst, dann der systematische Untersuchungsgang, der beginnt mit der Kopf-, Nacken- und Schulterregion. Hier betrachtet man noch einmal das Gesicht, sieht nach, ob es eine Gesichtsasymmetrie sich findet, ob der Kopf zentral gehalten wird, ob die Mitte gefunden ist oder ob eine Schieflage oder eine Schräglage besteht, die konstant auftritt, nicht einmal zwei Sekunden, sondern kann das Kind dann immer aus einer Spontanlage bringen und schauen, ob dann diese Lieblingshaltung oder diese Fehlhaltung dann wieder immer wieder konstant eingenommen wird oder vom Kind nicht aufgelöst werden kann. Beim Betrachten des Gesichtes nimmt man natürlich in die Untersuchungstechnik auch den Schädel hinein und schaut, ob es hier Asymmetrien gibt, dass der Kopf vielleicht an der Occipital abgeflacht ist, dass die Stirn asymmetrisch sich darstellt und hier, wenn man genau schaut, sieht man eine geringgradige rechtskonvexe Gesichtskoliose zur Schräghaltung. Wie bestimmt man diese Skoliose? Man nimmt sich den Mittelpunkt der Stirne, dann die Nasenspitze und Mittelpunkt hin und schaut, ob das eine gerade Linie ist, und wenn es eine leicht gebogene Linie ist, dann haben wir es mit einer Gesichtskoliose zu tun, und wenn wir das sehen, besteht auch sicherlich eine Schädelasymmetrie, und da ist der nächste Gedanke, besteht ein Schiefhals, so wie Sie auf der rechten Seite sehen. Schiefhals bedeutet, dass in den meisten Fällen ist es ein muskulärer, dass hier eine Asymmetrie im Bereich der Sternocleidomastoideus-Muskulatur vorliegt. Also die Gesichtsasymmetrie haben wir festgestellt, wir haben die Schräghaltung festgestellt, wir schauen dann, ob die Schräghaltung vielleicht durchläuft durch den ganzen Körper, ob das Kind dann zusätzlich auch noch eine Skoliose der Wirbelsäule hat, ob es eine einseitige Spreizhemmung hat oder eine Fußdeformität vorliegt, und gehen dann direkt mit den Fingern zum Tasten über und tasten den Sternocleidomastoideus, und beim Schiefhals findet sich als klassischer Befund eine Verdickung dieses Muskels und gleichzeitig auch eine Bewegungseinschränkung sowohl in der Rotation als auch in der Seitneigung. Schwierig ist es, wenn ein beidseitiger Schiefhals vorliegt, auch das gibt es. Nächster Punkt ist die Clavicula-Fraktur, ist eigentlich, da haben sich die Gynäkologen, also die Geburtshelfer, würde ich meinen, massiv verbessert, ist kaum mehr zu sehen. Das war früher, noch vor 20, 30 Jahren, ein gängiger Befund, den man zumindest einmal im Monat als Orthopäde gesehen hat. Ich habe die letzte Clavicula-Fraktur, glaube ich, im letzten Jahr keine einzige mehr gesehen. Also das hat stark abgenommen, ist aber eine harmlose Fraktur, muss diagnostiziert werden, weil die Kinder eine Schonhaltung einnehmen, die die Mütter dann meistens beruhigt. Und wenn man ihnen erklärt, das ist eine Clavicula-Fraktur, die harmlos ist, von da an aufheilt, ist die Sache wieder beruhigt und gesettelt. Hier sehen Sie sowas, sehen hier den Kugelkallus, der sich bildet, das kann massiv sein, aber die Clavicula verheilt immer, es braucht keinen Gips, keine Behandlung, das ist eine Spontanheilung, die ohne Probleme auftritt. Das, was man achten muss, ob eine Plexusparese zusätzlich vorliegt, dann wenn die Geburt sehr dramatisch gewesen ist, dann kann auch der Plexus traumatisiert worden sein und den Plexus muss man immer mit ansehen, wenn eine Clavicula-Fraktur diagnostiziert wird. An der oberen Extremität bin ich schon beim Thema, ist die Plexusläsion, das, was einem beim Säugling nicht entgehen soll. Wenn sie keine komplette ist, ist es einfach zu diagnostizieren. Der Arm hängt völlig schlaff herunter, wird vom Kind nicht mitbewegt. Darf man sich auch nicht täuschen lassen. Manchmal kann es eine Pseudolähmung sein, und zwar dann, wenn eine septische Arthritis im Schultergelenk zum Beispiel vorliegt. Man testet dann im weiteren Verlauf die Recovery. In sehr häufigen und in den meisten Fällen kommt es ja spontan auch zu einer Heilung dieser Plexusläsion und die Funktion kommt langsam zurück. Und da gibt es als klassischen Test, der so etwa im dritten Monat dann positiv sein sollte, ein Test der Bizepsfunktion, der Handkerchief oder der Windeltest, dass man die Windel mit der Windel die Augen des Kindes verdeckt und die andere Hand fixiert. Und das Kind muss dann nach der Windel greifen, um wieder die Windel aus seinem Gesichtsfeld herauszukriegen. Pollex Flexus. Meist erst beim älteren Kind zu diagnostizieren, beim Säugling kommt das kaum vor. Das ist eine Veränderung, die sich erst im zweiten Lebenshalbjahr einstellt. Die Wirbelsäule, ich habe das schon angesprochen, hier ist natürlich zuerst die Halswirbelsäule zu untersuchen, dann ist das Kind umzudrehen und man sieht sich den Rücken des Kindes an, den gesamten Verlauf bis zum Sacrum. Gerade beim Sacrum kann es immer die Windel weggeben, also man soll nie mit der Windel einen Säugling untersuchen. Beim Sacrum kann man, so wie es hier gezeigt ist, auch immer wieder Veränderungen sehen. Und sonst wird die Wirbelsäule rein optisch untersucht und dann kann man reflektorisch durch Bestreichen der Haut rechts und links der Wirbelsäule auch noch sehen, wie der Säugling sich bewegen kann und ob es hier Asymmetrien gibt. Dann kann das Kind dann, wenn es etwas größer ist auch und wenn man den Verdacht hat, aufsetzen und dann kann man eine Skoliose, so wie hier, feststellen. Es sind dann meist in dem Alter großbogige Skoliosen, C-förmig, die kaum eine Rotation haben. Dann ist es wichtig zu evaluieren, ist das jetzt ein Durchgangssyndrom, also ein Passagierbefund, weil meist bilden sich diese Skoliosen dann im Laufe des ersten Lebensjahres wieder zurück. Oder haben wir es mit einer echten kongenitalen Läsion und Skoliose zu tun. Ja, und die Kreuzbeingrübchen sind schon angesprochen worden, also da kann einiges können Sakraldermoide festgestellt werden und das muss man dann Ultraschall machen und schauen, ob es vielleicht auch eine dysraphische Störung gibt, die verdeckt ist. Also es müssen lumbosakrale Wirbelsäulenveränderungen bei Auffälligkeiten im Sacrum diagnostiziert werden. Gelingt meist ohne Schwierigkeiten mittels Ultraschall. Ganz ein wichtiger Punkt ist die Hüfte, das Hüftgelenk. Man schaut untersucht aus der Rückenlage, macht zuerst eine Traktion im Bereich der Hüftgelenke, schaut, ob hier eine Auffälligkeit besteht, ob ein Bein kürzer ist als das andere, weil wenn eine Luxation besteht, eine komplette, dann luxiert das Hüftgelenk nach proximal und es entsteht eine sogenannte scheinbare Beinlängendifferenz, weil in Wirklichkeit sind die Extremitäten ja gleich lang, nur die Hüfte ist heraußen. Und dann wird die Abspreizhemmung untersucht bei Hüfterkrankungen, bei können verschiedener Art sein, es muss nicht immer die Luxation sein, kann auch eine septische Arthritis einmal sein, ist die Abspreizung eingeschränkt, asymmetrisch und manchmal auch für das Kind schmerzhaft, nicht immer. Sie sehen hier eine solche Untersuchung in Abduktion und die Abduktion sollte beim normalen Säugling bis etwa 80 Grad symmetrisch durchgeführt werden können. Ganz wichtig ist die Prüfung auf die Instabilität, der sogenannte Ortolani-Test. Wenn die Hüfte instabil ist, dann muss man untersuchen, ob sie ausgerenkt werden kann und dann beim Abduktionsmanöver wieder einschnappt oder wenn sie herausinduxiert ist, ob man sie bei der Abduktion wenn sie prima schon luxiert ist, ob es möglich ist, bei der Abduktionsbewegung sie wieder einzurenken. Also das ist sozusagen das verlässlichste Zeichen der Instabilität. Alle anderen Tests haben keine Signifikanz. Also das ist der einzige Test, der die Instabilität mit Sicherheit nachweist. Sonst ist natürlich wichtig, wenn man, so hier sehen Sie noch einmal, Ortolani-Test auf der rechten Seite, wird eine axiale Belastung in Adduktion durchgeführt, das heißt eine Luxation eigentlich erzeugt, falls sie noch nicht schon präsent ist, also die Hüfte weiter, dann wird sie weiter distanziert und dann wird über eine Traktion axial noch in der Adduktionsstellung und dann eine Abduktion die Reposition durchgeführt. Man hört das direkt und fühlt es mit einem Schnappen des Kindes. Dann geht es zum Seitlingsfuß, aber die echte Diagnose bei sowas ist ja heute ganz klar der Ultraschall. Also Ultraschall ist ja heute aus der Untersuchung der Seitlingshüfte nicht mehr wegzudenken. Das ist ein Muss und gerade Österreich ist führend auf dem Gebiet. Wir haben die niedrigste Operationsrate bei der Hüfte weltweit. Also das hat sich sehr, sehr ausgezahlt. Auch der Fuß ist wichtig beim Seitling zu untersuchen. Hier gibt es verschiedene Deformitäten. Man prüft den Fuß zuerst in der Sagittalebene, sieht nach, ob es hier eine Bewegungseinschränkung oder Hypermobilität gibt, so wie auf der linken Seite ein leichter Hackenfuß. Und dann gibt es den Plattfuß, wie Sie hier sehen, den richtigen kongenitalen Plattfuß mit Löschwiegenform und Talus verticalis. Den Klumpfuß, also das sind Dinge, die man eigentlich nicht übersehen kann. Die Fußfehlstellung, kongenitaler Plattfuß, kongenitaler Klumpfuß, Sichelfuß, Hackenfuß, das ist eigentlich jedem Arzt und Untersucher sofort klar und auffällig. Jetzt ist der Seigling schon größer geworden, fängt so zwischen dem 10. und dem 18. Lebensmonat, das ist der normale Range zum Gehen an und dann ist das, was uns beschäftigt in Ordinationen, das Gangbild. Fast kein Kind fängt normal zu gehen an. Jedes Kind, für die Eltern zumindest, vermittelt den Eindruck, dass was nicht stimmen könnte. Und wenn es den Eltern schon nicht auffällt, fällt es bestimmt den Großeltern auf oder der Großmutter auf. Und dann wird das Kind zum Arzt geschickt und der hat dann Mühe zu erklären, dass in den meisten Fällen, wie in den meisten Fällen das ja der Fall ist, dass das ein normaler Entwicklungsverlauf ist. Und dann geht man zum nächsten Arzt, das Doktor Shopping setzt ein und dann werden halt verschiedenste Dinge begonnen, die dann von der Physiotherapie über Schuhe verkehrt anziehen, Einlagen und alles Mögliche erreichen, damit etwas passiert, damit alle letztendlich zufrieden sind und alle schreiben sich dann die Erfolge der Therapie auf ihre Fahnen, wobei man eigentlich im Wesentlichen der Natur danken muss, dass es zu einem so guten Endergebnis dann gekommen ist. Kurz, was passiert, was ist die normale Entwicklung? Das ist das ein Grund des Kommens der Kinder, ist das Einwärtsgehen. Sieht man extrem häufig, schauen Sie einen Spielplatz an bei Kindern, wenn sie zu gehen angefangen haben. Das ist ein normaler Befund. Die Unterextremität rotiert ganz normal im Lauf des Wachstums nach außen. Begründet ist die Schenkelhals, sogenannte Schenkelhals-Antiversion. Und die Schenkelhals-Antiversion beträgt beim Neugeborenen etwa 45 Grad und geht dann beim Erwachsenen auf 10 Grad zurück. Und das ist ganz klar, dass das eine Auswirkung natürlich auf die gesamte Beinachse hat. Also die Schenkel als Antiversion bildet sich zurück und gleichzeitig nimmt die Tibia Außenrotation, die Tibia steht in Innenrotation gedreht, beim normalen Verlauf nimmt dann wieder zu. Und dieser Prozess dauert eine Zeit und bei manchen Kindern ist es etwas verspätet, aber sollte letzten Endes bis zum 7., 8. Lebensjahr abgeschlossen sein. Und Sie sehen hier dann, wie das sprunghaft eigentlich verläuft. Im Vorschulalter sollte eigentlich die Normalität erreicht sein, aber Toleranzgrenze gilt dann noch, bevor dann entscheidendere Maßnahmen getroffen werden, noch das die dritte Schulstufe üblicherweise. Ja, und da haben Sie die unterschiedlichen Dinge, Ursachen für den Einwärtsgang. Es kann ein Sichelfuß sein, das muss man natürlich oder sollte man behandeln. Es kann eine Tibia-Innentorsion sein, wenn sie beidseits ist, völlig harmlos, außer es ist eine neurogene Störung da. Und wenn es eine Femoantitorsion ist, eine persistierende Zuwarten, auch wieder klarerweise, wenn keine neuromotorische Störung als Grundlage vorliegt. Die Beinachse ist das nächste Problem, das uns immer sehr bewegt. Kinder gehen, haben verschiedene Phasen. Es ist zuerst die O-Bein-Phase, die durchlaufen wird. Nach der O-Bein-Phase kommt die X-Bein-Phase und nach der X-Bein-Phase haben wir endlich die normalen Beinachsen in den meisten Fällen erreicht. Das ist bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung der Muskulatur. In der Schwangerschaft wird ja bekanntlicherweise nicht gegangen und auch kein Sport betrieben vom Fetus, sondern er kommt völlig unvorbereitet auf die Welt und muss sich erst langsam mit der Schwerkraft auseinandersetzen. Und das braucht halt seine Zeit und seine Muskeln müssen sich erst entwickeln und auch seine Statik. Auf der rechten Seite ist eine völlig normale Statik eines Kleinkindes, das zum Gehen beginnt. Bei einem Erwachsenen würde man sagen, es schaut furchtbar aus, der hat 100 verschiedenste Probleme und braucht sofort Therapie. Aber das gibt sich im Laufe des Wachstums. Wir sehen hier die Entwicklung der Beinachse, wie sie vom Neugeborenen letzten Endes wie es 4 bis 6 Jahre braucht, bis die Beine endlich gerade sind und am Schluss das Mädchen leichte X-Beine hat, um Gottes Willen keine O-Beine, und der Fußballer leichte O-Beine hat. Also das maskuline Bild ist das des leichten O-Beins, das feminine ist das des leichten X-Beins. Das ist natürlich des Guten zu viel. Das können wir nicht erlauben, aber da gibt es heute sehr einfache Behandlungsmethoden, dass man das korrigieren kann, ohne dass man den Knochen durchschneidet, einfach durch eine Lenkung des Wachstums, ähnlich wie die Zahnärzte ihr Gebiss, das Gebiss der Kinder regulieren. Also so weit soll man es nicht kommen lassen, da muss man schon vorher einschreiten. Ganz ein wichtiger Punkt jetzt das Schulalter, die Wirbelsäule, hier haben Sie ja schon viel gehört von Professor Friedrich. Die klinische Untersuchung richtet sich vor allem daran aus, eine Skoliose rechtzeitig zu erkennen und nicht zu übersehen. Hier hat man viel zu lang gewartet. Man schaut sich bei der klinischen Untersuchung den Beckenstand an. Sie sehen hier die rote Linie, ob es sich um eine statische, hier in keinster Weise eine statische oder eine idiopathische strukturelle Skoliose handelt. Man misst das Körperlot, man schaut nach, ob das Lot von C7 mit dem Basislot, also das wäre wieder Glutealfalte, zusammenfällt, das Körperlot stimmt oder ob die Wirbelsäule aus dem Lot ist. Man schaut die Schulterhöhe an, üblicherweise ist bei der Skoliose hier eine Asymmetrie. Man schaut die Reihe der Dornfortsätze durch und dann hat man klinisch eigentlich schon die Skoliose festgelegt. Und die Teilendreiecke, die wurden auch schon beschrieben von Professor Friedrich, sind auch ein wesentliches Kriterium für die Diagnose, vor allem schon bei der leichten beginnenden Skoliose. Hier sieht ja jeder, hier ist es ja kein Problem, die Skoliose zu erkennen. Und Sie erkennen es dann sofort, wenn Sie dann den Patienten vorbeugen lassen, den berühmten Adams-Test durchführen und dann den Rippenbuckel, wir sagen es immer noch, das Wort Rippenbuckel, und den Lendenwulst dann festzustellen. Also eine kindliche Wirbelsäulenuntersuchung ohne Vorbeugetest ist ein Fehler. Also das Kind, und auch ganz wichtig bei Kindern, nicht nur den Fuß anschauen, wenn die Eltern kommen, sondern immer ausziehen lassen. Sie müssen das Kind komplett untersuchen, nicht nur einen Teil des Körpers. Diese Torsion ist dann messbar mit dem Skoliometer, sodass Sie auch nicht unbedingt ein Röntgen immer gleich brauchen, sondern Sie können auch durchaus eine objektive Messung durchführen. Wenn der Skoliometertest aber über 5 Grad geht, sollten Sie dann schon ein Röntgen durchführen. Die Kyphose ist weitaus seltener, aber kann auch ein Problem sein, meist bei den Adoleszenten, den schon Kindern nahe dem Erwachsenenalter. Untersuchungstechnik haben Sie gesehen. Die Beinlängendifferenz, das hat auch schon Professor Friedrich eigentlich schön gezeigt, da gehe ich eigentlich drüber hinweg. Und ich komme am Schluss jetzt noch zum Fuß, auch ein heißes Diskussionsthema immer. Was geschieht mit den Füßen unserer Kinder? Was ist zu tolerieren? Was ist nicht zu tolerieren? Müssen wir bei jedem abgeflachten Fußgelenksgewölbe sofort mit einer Einlagenversorgung durchführen und beginnen? Und wie sollen wir das überhaupt diagnostizieren? Hier ist ganz klar, hier besteht erstens ein eingebrochenes Fußgewölbe. Das Fußgewölbe ist überhaupt nicht entwickelt. Die Ferse steht extrem valgisch. Wenn man das Kind jetzt so gehen lässt, dann ist es sicher und man noch dazu irgendwelche Supermarktschuhe kauft, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht unbedingt für die Fußentwicklung günstig ist. Also messen tut man die Feststellung an der Valgisierung der Ferse und man beschreibt auch das Fußgewölbe, ob es vorhanden ist, ob es abgeflacht ist oder ob wirklich schon das Kind am Innenknöchel steht. Da ist aber auch zu sagen, die Fußgewölbeentwicklung braucht Zeit. Es gibt einen guten und normalen Spontanverlauf, wieder etwa bis zum 6., 7. bis maximal 9. Lebensjahr. Und also so pessimistisch muss man nicht sein, auch hier schafft die Natur einiges. Und sehr oft täuscht das Fettgewebe im Bereich der Sohle einen Plattfuß auch vor. Und man muss auch natürlich wieder sagen, in der Schwangerschaft wird der Fuß nicht trainiert. Das Neugeborene kommt in einen völlig untrainierten Fuß auf die Welt. Und erst wenn der Fuß Körpergewicht tragen muss, entwickelt sich dann der Abrollvorgang und dann entwickelt sich die kurze Fußmuskulatur, dann richtet sich erst das Gewölbe auf und erst etwa ab dem 8. Lebensjahr hat der Fuß in Form und Funktion die Normalität des Erwachsenenalters erreicht. Sie sehen hier den Spontanverlauf. Unbehandelt kann es sogar bei solchen Füßen zu einer Normalisierung kommen im Alter von 5 Jahren, aber das ist nicht die Regel. Ja, man soll sich jetzt nicht ganz darauf verlassen. Das ist für die Propheten, die sagen, Einlagen sind nur etwas Schlechtes, ein Reklamebild, das gibt es. Aber man muss dazu sagen, die Einlage, wenn wir in Afrika wohnen oder in Indien und keine Schuhe brauchen, dann ist es natürlich das Allerbeste. Da habe ich die beste funktionelle Therapie gegen einen Plattfuß und dort finden Sie auch kaum Plattfüße. Aber in dem Moment, wo Sie schon Schuhe anziehen und Ihr Leben auf dem Parkettboden verbringen oder Steinboden gehen, fällt diese Wirkung weg. Und jeder Sportschuhhersteller wird Ihnen kaum einen Schuh verkaufen oder an den Markt bringen, wo nicht doch ein abgestütztes Gewölbe drinnen ist. Also ganz so sinnlos ist es nicht. Also so ein Fuß gehört natürlich Einlagen versorgt, auch wenn hier das Ergebnis gut gewesen ist. Weil manchmal, wenn es nicht spontan heilt, dann schaut es so aus und dann können Sie eigentlich nichts mehr tun. Dann ist diese Prävention verabsäumt worden und Sie haben einen Enden mit einem Jugendlichen, der dann keinen Sport betreiben kann, Schmerzen bekommt und eigentlich sein ganzes Leben von Seiten der Füße behindert ist. Wie testen wir das abgeflachte Fußgewölbe? Jetzt beim Jugendlichen, wir schauen zuerst den Fersenstand an, dann den Zehenspitzenstand an, schauen, ob die Ferse valgisiert, von der Valgisierung in die Valisierung übergeht. Und das zweite ist der Cock-Up-Test. Wir schauen, ob sich das Fußgewölbe beim Überstrecken der Zehe durch die Spannung des Flexor Hallucis aufrichtet. Also damit unterscheidet man zwischen einem flexiblen und rigiden Plattfuß. Der rigide Plattfuß braucht immer eine Versorgung, der flexible können Sie zuwarten, aber richten Sie sich hier nach Ihrem Augenmaß in der Praxis. Wenn Sie viele Füße sehen, dann können Sie selbst die Entscheidung treffen, das ist ein Fuß, der ist also wirklich aus der Norm, da muss ich wirklich etwas unternehmen oder ihn zum Orthopäden schicken. Und das ist ein Fuß, der so ausschaut wie alle, auf Deutsch gesagt. Irgendwo sind wir Ärzte und können auch unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigene Lebenserfahrung einbringen. Den kann ich lassen. Das soll jedenfalls der Fuß kein Geschäft sein. Wir Kinderorthopäden haben viel getan, dass die Einlagenversorgung, die früher sehr überbordend war, zurückgegangen ist. Was ist passiert? Die Podologen sind gekommen und verkaufen jetzt die Einlagen um Preise, die bis zu 1000 Euro gehen. Also, und reden da den Patienten alles Mögliche ein. Also das soweit von der Kinderseite und falls Sie Fragen haben, dann würde ich sie gerne beantworten.